Pod Karsten
from Germany.
Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Karsten.
Karsten Keller ist vor Ort für Paddel Magazin.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 5 Fleckos Sportwetten hier bei Football Aktuell oder bei iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast gerade hört. Ich werde heute kurz die zwei Aufreger aus dem Tagesgeschäft anreißen. Danach habe ich Benze und Philipp vom Let's Talk Football Podcast zu Gast für einen NFL-Sportwetten-Teil. Und am Schluss erkläre ich euch noch, warum die Episode Joe Flacco von den Baltimore Ravens gewidmet ist. Los geht's jedoch mit den Aufregern. Der erste Aufreger war der Philadelphia Eagles-Besuch bei Donald Trump oder eben der Nichtbesuch. Seit dem Super Bowl hat man dieses Event mit Spannung erwartet. Es ist ja üblich, dass der amtierende Präsident dann die Titelträger der großen Ligen zu sich ins Weiße Haus einlädt. Und das war auch diesmal so, obwohl von Beginn an gemunkelt wurde, dass das Donald Trump so nicht recht sein dürfte, denn die Eagles-Spieler waren sozial sehr engagiert und auch mit ihrer Kritik am momentanen Machthaber, so nenne ich ihn einfach mal, nicht gerade sparsam. Malcolm Jenkins, Chris Long und auch der ehemalige Eagle Torrey Smith, der mittlerweile in Carolina unter Vertrag steht, haben auch umgehend abgesagt für diese Veranstaltung oder hatten umgehend abgesagt für diese Veranstaltung. Und so nach und nach wurde bekannt, dass sie nicht die einzigen sind, die keine große Lust verspürten, diesen Trip, der letztendlich auch ein politisches Statement ist, auch wirklich anzutreten. Das Ganze hat dann dazu geführt, dass der Präsident wieder mal einen seiner berüchtigten Tweets losgelassen hat. Und zwar will eigentlich sowieso keine Spieler da haben, die nichts von der Hymne und der Flagge halten, was natürlich kompletter Quatsch war. Und deswegen hat er am Vorabend der Veranstaltung die Eagles wieder ausgeladen. Fox, der Haus- und Hofsender in den USA von Donald Trump und der Republikanischen Partei, hat dann versehentlich vermeldet, dass es wegen der vielen knienden Spieler war, dass Donald Trump sie nicht empfangen möchte. Allerdings, kein einziger der Eagles hat letztes Jahr auch wirklich gekniet. Es kam dann ein kleiner Entschuldigungstweet von Fox, aber man hat es natürlich nur möglichst klein widerrufen und man kann auch fast nicht davon ausgehen, dass das ein Versehen war. Dazu gab es schon zu viele Versehen in letzter Zeit, wo man irgendwas falsch zitiert hat.
The Fox Network has sunk to a new low.
Stattdessen hat Donald Trump dann erzählt, dass er ein Ersatzevent veranstaltet für die vielen Eagles-Fans, die ja ihre Mannschaft sehen wollten und von der jetzt so hinterrücks im Stich gelassen werden. Und zwar mit dem Marinekorps war es, meine ich, also irgendeinem militärischen Korps. Und man würde dann die Hymne und auch God Bless America am Nachmittag zum Besten geben. Der Nachteil für ihn war natürlich, es gab jetzt kein Trikot für den Präsidenten, wie es sonst immer der Fall ist. Also das Eagles-Trikot mit der Nummer 45 wurde in diesem Fall nicht übergeben, aber das tut auch kein bisschen weh. Dieses Ersatzevent fand dann auch tatsächlich statt. Der Rasen war auf den ersten Blick sehr gut gefüllt. Also ich war überrascht, bin davon ausgegangen, dass kein Mensch auftaucht, aber nein, dem war überhaupt nicht so. Wenn man die Bilder anschaut, relativ viele Leute auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick fällt dann auf, dass die fast alle Anzüge tragen. Also nicht unbedingt das, wofür Philadelphia Eagles-Fans bekannt sind. Tim Furlong, der ist Korrespondent von NBC Philadelphia, war vor Ort und hat dann relativ schnell festgestellt, es sind fast keine Merchandising-Artikel der Eagles zu sehen. Also er hat eine Person mit einer Mütze gefunden und ein Trikot gesehen bei etlichen 100 Leuten, so auf den ersten Blick. Dann hat er ein bisschen nachgehakt und hat mal ein paar Personen gefragt, wer denn eigentlich der Quarterback war, der im Super Bowl und in den Playoffs für Philadelphia am Start war. Es wusste keiner der Befragten. Also er hat irgendwas so um die 6 bis 10 Personen befragt. Kein einziger wusste, wer der Quarterback war. Das Ganze hat dann schon so ein bisschen an Nordkorea oder ähnliche bürgerfreundliche Regimes erinnert. Also man hat irgendwelche Klaköre hier engagiert, die man für dieses Event letztendlich auf dem Rasen positioniert hat. Vermutlich Angestellte des Weißen Hauses, die hatten an dem Freitagnachmittag anscheinend weiter nichts zu tun und haben hoffentlich auch nur Arbeitszeit geschrieben bekommen für diese relativ witzige Veranstaltung. Witzig wurde sie nämlich dann deswegen, weil Donald Trump versucht hat mitzusingen bei den beiden Liedern, also die Hymne und God Bless America, was in den USA auch wirklich ein nahezu heiliges Lied ist. Ich empfehle jedem, dass er mal Daily Show und Trump und God Bless America sucht. Der Tweet dazu, man kann das Video abrufen, gibt es auch bei YouTube und andernorts. Offensichtlich kann er den Text nicht. Gut, man könnte jetzt sagen, der Mann hat Wichtigeres zu tun, aber wenn ich schon zu so einer Veranstaltung einlade und dann das Ganze zelebriere und wie patriotisch ich doch bin, dann war das wieder mal ein sehr seltsamer Anblick, den man zu Donald Trump hier gewinnen konnte. Aber seinen Anhängern wird es nichts ausmachen, die trauen ihm sowieso in allen Lebenslagen. Die Eagles zu dem Ganzen, sie haben ein Statement abgegeben, als diese ursprüngliche Absage kam. Das fand ich wirklich einen absoluten Klassiker. Kein Wort zu dem Trip, kein Wort zu Trump oder dem Weißen Haus. Stattdessen erklärte man, wie toll das war, dass diese ganze Community zusammengekommen ist, diese ganzen Eagles-Fans für diesen Super Bowl-Run, den ersten der Geschichte, dass man jetzt ungestört die Vorbereitung auf die neue Saison fortsetzen kann. Sehr schöne Sache, ein absoluter Klassiker und hatte Niveau im Gegensatz zu dem, was Herr Trump meistens von sich gibt. Die NFL wiederum, kein Statement. Allerdings, es war ja auch erst letzte Woche das Ganze. Also man hat ja vielleicht noch ein bisschen Zeit, irgendwann sich doch mal irgendwie zu äußern. Aber eine Lösung Trump versus NFL ist nicht in Sicht. Und die NFL schafft es immer wieder in diesen Marketing-Sachen oder auch mit ihren Statements wirklich zu enttäuschen. Vielleicht könnte man sich doch irgendwann mal Profis holen und das nicht die Praktikanten machen lassen. Denn den Eindruck gewinnt man immer wieder, was die Außendarstellung der NFL in solchen Geschichten angeht. You have the right to remain silent. Anything you say, blah, 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 blah. Der zweite Aufreger dreht sich um Terrell Owens. Der hat es ja bekanntermaßen jetzt in die Hall of Fame geschafft. Im dritten Versuch allerdings erst, in seinen Augen war er natürlich ein sogenannter First Ballot Hall of Famer, sprich er ist davon ausgegangen, dass er im ersten Jahr seiner Wählbarkeit, das bedeutet 5 Jahre nach Karriereende, sofort in die Hall aufgenommen wird. Das klappte nicht und auch im zweiten Versuch nicht, obwohl man sagen muss, von den Statistiken her hätte er es absolut verdient gehabt. Allerdings der ein oder andere Voter hat offensichtlich mit einbezogen, was seine Leistungen und sein Gehabe abseits des Feldes so anging. Und da gehört er absolut nicht in die Hall of Fame. Deswegen hat es wohl auch etwas länger gedauert, letztendlich jetzt im dritten Versuch. Nach dem ersten Mal hat er schon gesagt, ihm ist es jetzt eigentlich total egal, was aus dieser Hall of Fame-Geschichte wird. Seiner Meinung nach gehört er rein und alles andere ist ihm jetzt eh wurscht. Er ist jetzt zusammen in einer Klasse mit Bobby Bethard, Robert Brasil, die Älteren, die muss man nicht unbedingt kennen, Jerry Kramer, aber auch Brian Dawkins, Ray Lewis, Randy Moss und Brian Urlacher. Randy Moss hat es gleich geschafft im ersten Versuch. Die zwei sind ja immer so auf eine Stufe gestellt worden und sind auch beide sogenannte Diven gewesen, die immer wieder mal für Aufsehen gesorgt haben. Und letztendlich hat ihn das mit Sicherheit auch gewurmt, dass Randy Moss dann doch sofort als First Ballot Hall of Famer reinkommt. Er wiederum nicht. Er hat jetzt per Tweet abgesagt für die Eröffnungszeremonie. Das gab es bisher noch nie. Er möchte lieber irgendwo anders feiern. Wobei ich mir denke, gut, bitte, ich kann auf ihn verzichten bei der Veranstaltung. Die dauert sowieso immer zu lang. Deswegen beschneidet man auch in diesem Jahr die Reden noch etwas mehr, damit der Letzte auch wirklich noch vor halbwachen Zuschauern sprechen darf und nicht, wie es das ein oder andere Mal schon der Fall war, die Hälfte weggenickt ist, weil es doch gar so lang dauert. So ist noch einer weniger. Schadet nicht. Er hat dann gesagt, er gibt irgendwann bekannt, wo er feiert. Interessiert mich jetzt persönlich nicht so wirklich. Aber es passt letztendlich zu seinem Getue während seiner aktiven Karriere. Er wollte immer mitten im Rampenlicht stehen. Das tut er schon lange nicht mehr. Das nervt ihn auch offensichtlich. Und mit seinen Tweets sorgt er ab und zu noch für Kopfschütteln. Aber auch das wird weniger. Die ein oder anderen Spieler haben das nicht so aufgenommen. Nicht so gleichgültig, wie ich das tue. Steve Young, sein ehemaliger Quarterback, hat gesagt, er wird ihn noch anbetteln zu kommen. Viele Korrespondenten oder viele Experten sind der Meinung, ja, das ist letztendlich eine Ehre, da in die Hall of Fame zu kommen. Es ist egal, wann man das schafft, nur dass man es geschafft hat. Aber er sieht es offensichtlich anders. Lustig fand ich dazu noch einen Tweet, Und zwar John Madden hatte ja mal bekannterweise gesagt, dass diese Büsten, die dann in der Hall of Fame in Canton, Ohio stehen, dass die nachts miteinander reden würden, wenn keine Besucher mehr da sind. Das wiederum, die Vorstellung finde ich relativ lustig, wenn jetzt dann Terrell Owens, seine Büste wird ja dann da sein, letztendlich von allen anderen zusammengefaltet wird. Vielleicht stecken sie ihn auch über Nacht dann immer in die Putzkammer, keine Ahnung. Fände ich jedenfalls sehr lustig. Er hat nach seinen Statistiken auf jeden Fall verdient reinzukommen, über alles andere kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich finde auch, dass er reingehört, aber ich habe kein Problem damit, dass er nicht kommt, denn nur so würde er wieder die ganze Zeit im Rampenlicht stehen und das brauche ich nicht unbedingt. Das war es jetzt dann zu den zwei tagesaktuellen Themen und jetzt, wie versprochen, Benze und Philipp vom Let's Talk Football Podcast für den Sportwettenteil.
Are you sure this is the casino? I think I should call my manager.
Ja, das Casino ist es zwar nicht, aber der Sportwettenteil von Podcasten. Ich habe mir, wie erwähnt, Unterstützung geholt. Hallo Philipp und hallo Benze.
Hallo.
Hallo.
Wir haben das ja 2016 schon mal so ein Sportwetten-Special gemacht. Das habe ich euch da mehr oder weniger reingedrückt. Also wer nochmal in den Archiven kramen will beim Let's Talk Football Podcast, die Nummer 152 wäre es. Also ich habe es zufällig noch gespeichert, aber kann man sich gerne nochmal holen. Wir haben uns ein paar Wetten aus dem bunten Angebot von Bet365 ausgesucht. Jetzt nicht unbedingt, weil das der beste Anbieter ist, in meinen Augen zwar schon, aber da gibt es andere Meinungen auch, sondern weil die zu diesem Zeitpunkt der Offseason doch ein relativ breit gefächertes Angebot haben. Ausgesucht haben wir uns jeder einen Division-Sieger mit einer halbwegs attraktiven Quote. Also die Patriots gehen schon mal nicht mit 1,14er Quote. Ich hoffe, das hat euch auch jemand vorher gesagt. Dann zwei Specials, also zu den Specials gibt es zu den Spielern einzelne Geschichten. Man kann einen Defensive Player of the Year, Offensive Rookie des Jahres wählen und vieles mehr. Bin gespannt, was ihr beide da ausgesucht habt. Und natürlich dann ganz wichtig, die Season Win Over Under Wetten. Da haben wir uns auch jeder zwei ausgesucht. Einzige, was ich noch vorher mitgegeben hatte, war, dass eine Wette doch ein bisschen ein Longshot sein soll, also sprich mit einer etwas höheren Quote, also nicht nur so 1,5, 1,8, sondern möglichst zweistellig. Okay, dann würde ich sagen, starten wir los bei den Division-Siegern. Und Benze, bin gespannt, wen du da ausgesucht hast.
Ja, also ich habe natürlich eine der besten Quoten da rausgesucht, aber eigentlich mehr deswegen, weil sich das in der Division gut ergeben hat, nämlich die Indianapolis Colts mit einer 5,5er Quote aus dem einfachen Grund, wenn Andrew Luck tatsächlich noch einen Football werfen kann und den auch über, sag ich mal, 16, 17, 18 Wochen werfen wird können, dann ist mit den Colts immer zu rechnen. Ich glaube, viele vergessen, was die Colts mit einem gesunden Andrew Luck davor geleistet haben. Und da fand ich die Quote ziemlich gut. Speziell, wenn ich auch den Rest der Division anschaue, wo man ja dann gegen einen Blake Bortles zweimal spielt, gegen einen Deshaun Watson. Und bei den Titans weiß man ja auch nicht, was man bekommt jetzt mit dem neuen Coaching-Staff. Also das ist mein ganz klarer Pick.
Gleiche Überraschung zum Auftakt, hätte ich mit Sicherheit nicht getippt, aber mal gucken, wie es weitergeht. Philipp, wie schaut dein Division-Sieger aus?
Ja, ich muss sagen, ich bin in derselben Division, aber ich habe nicht die Indianapolis Colts gepickt, sondern die Houston Texans überraschenderweise. Ich bin da doch ein recht großer Fan von den Offseason-Moves, was sie da gemacht haben. Sie haben sich im Defensive Backfield verstärkt. Deshaun Watson kommt zurück, er hat sehr viel gezeigt als Rookie. Werden wir sehen, ob und wie er da tatsächlich zurückkehrt nach seiner Verletzung. Klar, er spielt hinter der möglicherweise schlechtesten O-Line der NFL, aber auch da hat man probiert, zumindest sich zu verstärken im Draft mit Martinez Rankin. Also, ja, für mich war einerseits das entscheidend, dass ich wirklich tatsächlich die Moves gemacht habe von den Texans. Andererseits muss ich sagen, ich bin kein großer Fan von der Division. Der Benze hat es erwähnt, man weiß nicht, inwiefern Andrew Luck irgendwie zurückkommt oder nicht. Dass die Jacksonville Jaguars ein One-Year-Wonder waren, davon gehen sowohl der Benze als auch ich wahrscheinlich aus. Und die Tennessee Titans, da weiß man auch nicht. Das ist so eine kalt-warm-Geschichte. Also für mich ist die Division auf jeden Fall wide open und wenn man sich so die Quoten ansieht, was die Wetten angeht, sehen das die Buchmacher genauso. Ich sehe da tatsächlich die Houston Texans mit einer 2,8er Quote, haben dort die beste Quoten zu Wahrscheinlichkeit, wie soll ich das sagen, Quotienten oder Produktratio, wie auch immer.
Ich glaube, da wäre ich auch eher bei dir, Philipp. Wahrscheinlich auch deswegen, weil ich momentan für Football aktuell auch so ein bisschen die Texans im Auge behalte. Gefällt mir jetzt grundsätzlich auch besser, aber gut. Lustige Sache, in der Division, ja, war ich nicht. hätte natürlich jetzt auch Jacksonville oder was nehmen können, aber ich persönlich halte da auch eher, wie gesagt, zu den Texans.
Wir haben uns nicht abgesprochen, ja?
Na, keinesfalls. Nee, also tatsächlich ist es wirklich überraschend für uns drei, was die jeweils anderen genommen haben. Ich habe stattdessen in der NFC North mir die Minnesota Vikings ausgesucht. 2,37er Quote, punktgleich oder quotengleich mit den Green Bay Packers. Die Lions eine 7er Quote, die Bears eine 8er Quote, also nur so für die Erwähnung noch. Ich denke, es wird sicher einer dieser beiden werden, also Green Bay oder Minnesota. Bei den Vikings kommt Dalvin Cook zurück, der ja letztes Jahr als Rookie wirklich gut aufgespielt hat, die ersten paar Spiele, bevor er sich dann schwer verletzt hat. Dazu hat man jetzt Kirk Cousins statt Case Keenum, was ich durchaus als Upgrade verstehe. Und bei den Packers ist es nach wie vor die One-Man-Show von Aaron Rodgers. Auch der wird nicht jünger, auch der war jetzt das ein oder andere Mal verletzt. Und die Quote ist, denke ich, auch nur deswegen gleich, weil die Packers eben Millionen Fans haben, die der Meinung sind, dass ihr Team das Ganze reißen wird. Daher habe ich mich, wie gesagt, für die Minnesota Vikings entschieden und 2,37er Quote finde ich durchaus attraktiv. Dann kommen wir zu diesen Special-Wetten. Wie gesagt, da gibt es eine ziemlich breite Palette. Philipp, ich würde mal bei dir beginnen, was du als erstes ausgesucht hast. Puh.
Also ich habe mir sehr schwer getan bei diesen Special-Sachen, vor allem weil du gesagt hast, dass man einen Longshot sich aussuchen soll. Und damit möchte ich vielleicht gleich beginnen. Ich habe hier Cameron Jordan genommen, den Edge-Rusher von den New Orleans Saints, mit einer 21er-Quote sogar. Er war meiner Meinung nach letzte Saison wahrscheinlich der zweitdominanteste Defensive Player in der NFL, wenn man sich das, also nach Aaron Donald logischerweise, wenn man sich das angesehen hat, und da die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch ist, dass Aaron Donald 1, 2, 3, 4 Spiele verpassen wird und somit quasi direkt auf diesen Titel verzichten wird müssen, was das angeht, glaube ich schon, dass ein Cam Jordan, wenn er die Leistung von letztem Jahr wiederholen kann, tatsächlich da sehr weit oben sein wird. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, dass die Defense um ihn herum noch ein Stückchen erfahrener geworden ist, dass man vielleicht es doch schafft, jetzt auch nach diesem, sagen wir mal so, überraschenden Draft-Pick, den man da vergeudet hat, unserer Meinung nach, für einen Edge-Rusher, dass er vielleicht doch zumindest ein bisschen Aufmerksamkeit wegnimmt von Cam Jordan an sich und dass er eine gute Saison haben wird. Also das ist mein Longshot. Und da habe ich noch so eine Medium-Wette und eine relativ sichere Wette. Die sichere ist, dass Saquon Barkley unter 1100 Rushing Yards haben wird. Das hat eine 1,8er Quote. Auf einen Running Back auf einen Running Back zu setzen auf über, was weiß ich, wie viele Yards, das braucht man in der NFL heutzutage gar nicht tun. Das Verletzungsrisiko ist gewaltig. Die Giants O-Line mies. Das heißt, dass er da drüber kommt, ist unwahrscheinlich. Und noch eine habe ich noch. Eine Homer-Wette. Defensive Rookie of the Year, Roquan Smith. 6,0 Quote. Gefällt mir sehr gut. Er war ja bekanntlicherweise, oder ich weiß nicht, viele haben ihn als den besten Defense-Spieler im Draft gesehen, und er spielt halt auf einer Position, bei der man viele Stats sammeln kann, viele Tackles machen kann, und deswegen glaube ich schon, dass der sollte er gesund bleiben natürlich, dass der da eine sehr gute Chance drauf hat.
Jetzt haben wir eh schon so oft bei ihm den Vergleich gehört mit Dick Butkus. Also es kann quasi fast nicht
schief. Ja, komplett anderes Stil vom Spieler. Also das braucht man gar nicht vergleichen. Aber er ist halt einer, der sehr athletisch ist, sehr gut in der Coverage ist, hin und wieder wahrscheinlich auch eine Interception abstauben wird und halt, wie gesagt, von links nach rechts, von Sideline zu Sideline Tackles machen wird können. Und das braucht man in dieser stat-orientierten NFL oder stat-orientierten Weise, wie man die ganzen NFL Awards vergibt.
Sehr gut. Dann, Benze, wie schaut es bei dir aus mit deinen
Specials? Ja, also da ist ja die Auswahl unglaublich groß und da gibt es echt viele coole Sachen. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe da ein bisschen deine Anweisung mit einem sicheren und einem Longshot, das habe ich ein bisschen übersehen. Ich habe nämlich quasi so ein Double-Dipping.
Zwei Longshots.
Genau, zwei Longshots, die halt also so extreme Longshots sind, aber die Quoten auch so gut sind, dass man da mal, wenn man schon für so einen Longshot geht, dann muss man, glaube ich, da double dippen. Ich habe nämlich JPP für Meister 6 und JPP mit Defensive Player of the Year. Beides, glaube ich, eine 100er-Quote oder so. Was ja, also.
Kann man das kombinieren?
Nee. Das habe ich noch gar nicht geschaut, ob man es kombinieren kann. Nee, aber,
nee, geht wahrscheinlich nicht.
Aber, ja, aber das ist halt für mich eben der Klassiker. Ja. Also, wenn JPP, er hat ja schon mal 16,5-6 gehabt, 12,5-6 gehabt, jetzt hat er einen neuen Vertrag unterschrieben, ist dann getradet worden. Vielleicht ist er da ein wenig, sag ich mal, verärgert und möchte halt wieder proven, dass er noch immer mit 29 zu den guten Pass-Rushern zählt. Er hat einen Jared McCoy, einen Noah Spence in der Defense, zwei richtig gute athletische Linebacker, das heißt, irgendwie sieht man da, dass vielleicht noch ein Potenzial da ist und wie gesagt, die Quoten sind einfach so gut, dass wenn er das eine schafft, dann sind glaube ich die Chancen hoch, dass er das andere auch schafft, nämlich wenn er wirklich die meisten Sacks in der Liga hätte, dann ja, ist es glaube ich nicht so fern, dass er auch den Defensive Player of the Year bekommen würde. Was ich sonst vielleicht noch so nebenbei mit anderen Quoten, also was ich noch vorher auch gesehen habe, sind diese ganzen Rookie of the Year Sachen, wo ein Josh Rosen, glaube ich, zu erwähnen wäre als Quarterback mit einer 10er-Quote. Und eigentlich alles, was Philipp gesagt hat zu Cameron Jordan, war auch meine Überlegung für einen Marcus Davenport mit einer 17er-Quote für den Rookie of the Year, weil ich das auch ähnlich sehe, dass da einfach die Defense an sich, also vor allem die DBs, sind ja wirklich gut zusammengesetzt. Und wenn Marcus Davenport eben von Cameron Jordan profitieren kann, wie vielleicht auch umgekehrt, dann sind da die Chancen gut, dass Marcus Davenport, weiß nicht, vielleicht mit 10-6 dasteht und auf einmal der Rookie-Sack-Leader ist. Und dann ist die Quote mit 17 gar nicht so schlecht. Also das wären so meine Picks.
Okay. Dann, ich habe mir auch schwer getan, wie ihr auch beide, weil einfach das Angebot so groß ist. Ich habe mich zuerst sei die, wo ich mich dagegen entschieden habe, zum einen Zeke Elliott unter 1395,5 Rush Yards. Das klappt dann, wenn er alle Spiele spielt, aber du hast vorhin schon gesagt, bei Running Backs is over ist relativ gefährlich. Eine kleine Verletzung, dann fällt er halt 2-3 Spiele aus und damit hat sich das dann auch erledigt. Oder auch bei ihm, man könnte ja wieder mal suspendiert werden. Momentan hört man nichts davon, aber auch da ist vielleicht noch nicht die letzte Suspendierung ausgesprochen worden letztes Jahr, obwohl ihm ja jetzt Jerry Jones wirklich ins Gewissen geredet hat und er bekehrt ist, bla bla bla. Also die habe ich mich dagegen entschieden. Stattdessen habe ich mich auf der Seite entschieden für Tom Brady, weniger als 4500 Passyards. Die letzten 10 Jahre mal nachgeschaut, 4-mal war er drüber, 6-mal drunter, wobei das eine von diesen Drunterjahren war das, wo er ungefähr 7 Minuten gespielt hat und den Rest der Saison irgendwo Reha für sein Knie betrieben hat. Letztes Jahr war er ganz knapp drüber, also 4550. Auch da, der Mann wird nicht jünger, der ist nur ein Tick jünger als ich und wenn ich mir denke, wie ich beieinander bin, wenn ich mal ein paar Minuten Fußball gespielt habe. Selbst mit seiner super-duper Ernährung, TB12 Method oder wie es genau heißt, so eine Verletzung hat man auch schnell mal eingefahren. Deswegen würde ich bei sowas auch...
Ganz kurz, dieses TB12 funktioniert halt auch nur bei Tom Brady. Alle anderen Spieler werden sofort suspendiert für PEDs, ne? Nur so als Randnotiz.
Das fand ich übrigens sehr lustig. Ich habe ja gestern dazu auch den Artikel geschrieben, dass sich dieser Alex Guerrero, der da der Trainer von Brady ist, dass der sich auch gleich bemüßigt gefühlt hat, ein Statement zur Suspendierung von Julian Edelman rauszulassen. Also, dass der ja auch noch wirklich andere Leute gesehen hat in der Zeit und er macht ja nur so Naturwissenschaft oder so, wie heißt diese?
Bro-Science heißt das.
Naturmedizin.
Genau, also Naturmedizin, so heißt genau, also die Hand auflegen und sowas und davon wird man sicher nicht gesperrt. Also hat mich durchaus amüsiert, die Geschichte, auch wenn es mir um Julian Edelman natürlich leid tut. Aber Alex Guerrero hat nichts damit zu tun, hat er nochmal klargestellt. Schöne Sache, Tom Brady, bei dem funktioniert es, aber auch da, wie gesagt, unter 4.500 Passyards, da passt auch die Julian Edelman-Suspendierung dazu. Es ist letztendlich doch neben Gronkowski sein Lieblingstarget. Also das wäre die eine gewesen und dann dann wollte ich eigentlich wetten, Bradley Chubb, Meister 6 in der Liga. Allerdings bei der Wette ist es so, da sind zwar irgendwie 40 Spiele aufgeführt, nur Bradley Chubb ist nicht dabei. Und blöderweise gibt es gerade da die Option Field, also sprich alle anderen Spieler, die da halt nicht aufgeführt sind, nicht. Also wenn es keiner von denen 40 Mann da wird, dann kriegt man halt seinen Einsatz zurück. Das ist jetzt doch eher lähmend, muss ich sagen. Und hätte ich mir gut vorstellen können mit der, in der Kombi mit Von Miller, dass er da durchaus auch ein bisschen von profitiert. Aber nachdem es es nicht gibt, muss was anders werden. Und das war jetzt letztendlich dann mein Longshot. Auch Defensive Player of the Year, wie ihr beide letztendlich auch eingewählt habt. Ndamukong Suh, A Boy Named Suh, mit einer 126er Quote. Ich habe auch schon einen ganzen Euro investiert. Also nach Abzug der Steuern dann irgendwie 118 Euro oder irgend sowas. Wenn Aaron Donald oder McDonald's, wie ich ihn gerne nenne, versehentlich, tatsächlich spielt, der hat bisher immer Double Teams gezogen, dann kann man sich es nicht auch leisten, als gegnerischer Coordinator da auch noch Double Teams gegen Suh zu stellen, sondern letztendlich wird der viele 1 gegen 1 Matchups kriegen und da finde ich es nicht ganz ausgeschlossen, nachdem er doch auch etwas motiviert ist, nachdem er in Miami jetzt hier gegangen wurde und mal auch so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand gesagt hat, dass er so ein Locker-Room-Cancer ist. Da will er sich, denke ich, von seiner besten Seite zeigen und das sollte ihm bei den Rams gelingen. Also 126er Quote fand ich doch relativ hoch, wobei auch in der Preiskategorie noch der ein oder andere ist, wo man sagt, da könnte man sich grundsätzlich schon auch vorstellen. Damit hätten wir die Specials durch und kommen zu den Highlights. Highlights sind die Season Wins over Under, also die Siegvorgaben für jedes Team. Wer mit diesen Begriffen nichts anfangen kann, ist jetzt A, ein bisschen spät, B, ich habe auf meiner Seite meine-nfl.de nochmal so einen Sportwettenhelfer eingestellt, aktualisiert, nachdem doch immer wieder Fragen kommen, also Sachen wie, was ist denn eine 126er Quote, habe ich auch versucht zu erklären und auch wie das mit dem amerikanischen und britischen System ist. Bei den Season Wins, die höchste Vorgabe haben die Patriots, 11,5 Siege, dahinter kommen dann gleich 4 Teams mit 10,5. Die niedrigste, ganz überraschend eigentlich, die Cleveland Browns, also letztes Jahr war es, glaube ich, bei 3,5, wenn mich nicht alles täuscht, die Over-Under-Vorgabe.
Haben sie ausgezeichnet unterboten. Also das war
ja
Weltklasse.
Und 3 Spiele drunter ist natürlich schon krass. Und das dann natürlich noch bei einer 3,5er-Vorgabe. Jetzt sind schon auf 5,5 geklettert. Da sind sie diesmal nicht allein am letzten Platz, sondern die Arizona Cardinals sind auch bei einer 5,5. Philipp, ich würde mit dir beginnen, mit deinen ersten, fangen wir mal so an, deinem ersten Season-Win-Over-Under.
Ja, mein erster, der ist mir ein wenig überraschend gekommen als Bears-Fan. Die Bears haben...
Under.
Under. Du willst Under hören?
Ja.
Ja, gut. Wenn du Under hören willst, dann sage ich dir Seattle Seahawks. Das ist relativ eindeutig für mich. Was dort in Seattle in den letzten Monaten, Jahren passiert ist, ist nicht akzeptabel als Franchise-Building. Man hat es geschafft, tatsächlich das Locker-Room meiner Meinung nach irgendwie zu verlieren. Earl Thomas will nicht mehr spielen, Cam Chancellor ist verletzt. Man hat Richard Sherman, oder man ist Richard Sherman losgeworden. In der Offense bringt man es noch immer nicht auf die Reihe, Russell Wilson eine O-Line vor die Nase zu stellen und dementsprechend da jetzt 8,5 zu überbieten in einer Division, wo dann tatsächlich auch die Rams doch ein paar Siege einfahren werden. Ich tue mir das schwer, wirklich den Seahawks eine großartige Chance zu geben für über 8,5 Siege, also für 9.
Ja, Under meinte ich in Bezug auf die Bears, weil du gesagt hast, als Bears-Fan
war so.
Sarkastischerweise gemeint, du tippst
natürlich. Habe ich jetzt falsch verstanden. Nein.
Aber kein Ding.
Jetzt habe ich die Spannung komplett zerstört, oder? Ja, Wahnsinn.
Was könnte denn...
Ja.
Ich habe die Seahawks auch under genommen, gutes Stichwort. Ist eine relativ niedrige Quote, also wir beide sind in dem Fall nicht allein. 1,58 bloß auf under 8,5. Also nicht die Welt. Auf der anderen Seite, wenn man die Wette abgibt, es sind letztendlich 50% Reingewinn. Das bietet keine Bank und nur wenige Aktien. Also man kann da ruhig mal ein paar Euro hinsetzen und das investieren und im Ende Dezember dann nach dem letzten Spieltag die Früchte einfahren. Also für Investment von knappen halben Jahr oder gutem halben Jahr ist die Quote dann auch gar nicht so schlecht. Denn mir geht es wie dir, also wie die 9 Siege erreichen sollen, ist mir beim besten Willen nicht erklärbar und kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ja, vor allem, ich glaube auch die 49ers werden da sicher in diese genau. L-Column anschreiben bei den Seahawks. Also die haben jetzt ja auch ein ganz solides Team. War auch kurz versucht, die 49ers aufs Over zu wetten, aber dazu bin ich nicht gekommen.
Gefühlt sind die anderen 3 Teams besser geworden. Im Gegensatz zu den Seahawks, wo es wirklich deutlich schlechter geworden ist. Okay, Benze, dein erster
Tipp, ja, die Seahawks Under? Das sind alles gute Stichworte, weil ich bin noch immer in der gleichen Division. Ich habe nämlich die Rams mit Under 9,5, weil da die Quote auch recht gut ist, weil ich das einfach, also für mich ist halt, und das haben wir ja in unserem letzten Podcast auch ausführlich besprochen, dass diese Aaron Donald-Sache, ich glaube nicht, dass man die so fürs gesamte Team oder so für den Lockerroom einfach so links liegen lassen kann, dass ja, er wird schon kommen oder selbst wenn er nicht kommt, man hat genug Stars. Also er ist der beste Spieler des Teams und wenn er unglücklich ist oder einfach aus dem Team raus möchte, dann ja, wer weiß, was das mit dem ganzen Lockerroom dann anfängt. Also für mich waren die 9,5 einerseits diese Aaron Donald-Situation geschuldet und andererseits, was du jetzt auch erwähnt hast, Carsten, dass die anderen Teams doch alle besser geworden sind. Also ich glaube, die Cardinals werden besser abschneiden, als das viele denken. Die 49ers werden sowieso, glaube ich, mitchallengen können.
Super Bowl.
Und Seahawks sind halt die Seahawks. Das werden sicher alles harte NFC West-Spiele werden. Aber ja, das ist für mich eine gute Quote gewesen. Und die 9,5 kann ich mir durchaus vorstellen, dass da eine 9-7-Season dann dabei rauskommt, wenn das dann tatsächlich off the tracks gerät, wie man so schön sagt.
Was letztendlich trotzdem noch reichen könnte. Also nicht ganz ausgeschlossen, zumindest für die Playoffs. Übrigens flechte ich kurz eine Wette, die ich relativ früh schon gemacht habe, also im Februar, ein Playoff-Sieg für die Rams. A, sie müssen reinkommen, B, dann idealerweise in der Wildcard-Runde irgendjemand vielleicht als Division-Sieger zu Hause empfangen. Das würde sich dann mit Benzes Wette beißen. War 3,4er Quote, also das war zu gut, um es auszuschlagen nach den Verpflichtungen, die man da so alle getätigt hat. Okay, Philipp, ich könnte mir vorstellen, du hast vielleicht noch eine Wette zu den Bears.
Ja, das ist richtig. Und die Bears sind bei 6,5 Siegen, was das Over-Under angeht. Und da glaube ich, dass die Bears drüber kommen werden. Man war ja schon letztes Jahr mit einem Rookie-Quarterback mit dem schlechtesten Receiving-Core der NFL bei 5-11. Man hat jetzt sehr, sehr viel gemacht, um die Situation um Trubisky herum zu verbessern. Mit einem Trey Burton, Allen Robinson, Taylor Gabriel, dann im Draft noch ein Anthony Miller und. Also das schaut da tatsächlich nach einem guten Teambuilding aus, was die Bears machen. Und die Defense ist tatsächlich 1:1 dieselbe geblieben. Das heißt, selber Coaching-Staff, selbe Spieler, da ja, erwarte ich mir kein großartiges Downgrade, wenn ich ganz ehrlich bin. Das heißt, ich bin der Meinung, dass diese Roster-Editions rund um Mitchell Trubisky plus natürlich auch die Erfahrung, die ein Trubisky mitnimmt und dieser Head-Coach-Bonus mit einem neuen Play-Caller und so weiter mit Matt Nagy, dass das schon zwei Siege wert ist, mindestens für diese Saison als Upgrade oder im Vergleich zu letztem Jahr. Das heißt, ich habe die Bears auf over 6,5 getippt.
Schöne Sache. Ich habe in der Free Agency das auch relativ eng mitverfolgt, nachdem die Bears zu diesem Zeitpunkt bei Football aktuell frei waren. Also ich da auch den einen oder anderen Artikel schreiben durfte und muss auch sagen, das sah sehr solide aus und hat auch irgendwie alles Sinn vermittelt, was so an Verpflichtungen getätigt worden ist. Also finde ich jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Benze, deine zweite Season Win Over
an? Ich habe noch ein Over und habe diesmal die Kansas City Chiefs, ich habe ein Under natürlich, Kansas City Chiefs mit unter 7,5, auch eine 2,15er Quote, weil man da auch ganz ehrlich sein muss, dass ein Patrick Mahomes quasi ein Rookie-Quarterback sein wird, der noch dazu auch letztes Jahr schon und noch immer als eher rohes Talent gilt. Und dass man da einfach so reinkommt. Zwar hat man natürlich eine mit guten Skillplänen ausgestattete Offense, aber es ist einfach ein Rookie-Quarterback. Also das muss man so sagen. Und so sehr die Leute vielleicht einen Alex Smith gern weggesehen haben aus Kansas City, er ist zumindest jemand, der wenig Turnover hatte, immer, sag ich mal, die richtigen Plays gemacht hat, gut in das Andy Reid-Scheme gepasst hat. Soll jetzt nicht heißen, dass ein Patrick Holmes nicht reinpasst, weil ich glaube, er passt auch sehr, sehr gut hinein, vor allem mit den Skillplayern, wie gesagt, großer Arm, da kann man sich einiges machen. Aber das ist ein Rookie-Quarterback. Und da sind, glaube ich, über 7,5 Siege einfach so, habe ich dann doch für ein bisschen zu viel befunden. Deswegen fand ich die Quote mit dem Under ziemlich gut.
Ich muss auch sagen, Benze, Alex Smith war auch der Grund, wieso ich auch überlegt habe, kurz die Redskins als Overpick zu nehmen, over 6,5. Der Typ ist immer solide gewesen in der Regular Season, hat brav seinen Job erledigt und ich glaube schon, dass ja, auch er mit den Redskins erfolgreich sein kann und da tatsächlich 7 oder mehr Siege rausholen kann. Also das war auch in meinem Repertoire, habe ich halt in der letzten Sekunde zugunsten der Bears ja, vergessen.
Absolut, ja. Also ich glaube auch, da haben viele dann irgendwie vergessen, was auch im Running Game in der zweiten Hälfte der Season gegangen oder nicht gegangen ist. Also auch wenn da der Start explosiv war, aber ja, das haben wir in der Folge jetzt schon ein paar Mal erwähnt, auf Running Backs ist halt immer sehr schwer zu verdauen, vor allem die sowohl im Laufspiel als auch im Passspiel einsetzbar sind. Das sind sehr viele Touches, das ist sehr viel Energie, sehr viele Kontakte, sehr viele Hits. Da ist auch nicht immer gegeben, dass man wirklich 16 Spiele 100% abliefern kann. Und das sind für mich viele Fragezeichen einfach offen, wo ich mir denke, dass die Chiefs definitiv mal ein oder vielleicht sogar zwei Transition-Jahre einfach brauchen werden. Weil, ja, Philipp, das hast du jetzt eh noch einmal gesagt. Also ich glaube, Alex Smith ist da definitiv underrated, so als der Standard-NFL-QB, der einem Spiele vielleicht weniger gewinnt, aber definitiv auch keine Spiele einfach so verliert und aus der Hand gibt. Also ja, bin gespannt, was die Chiefs da bieten.
Vor allem ist ja der Bruch im System doch relativ deutlich. Also das Spielstil ist doch ein bisschen anderer, deswegen bin ich da genauso pessimistisch wie du eigentlich. Trotzdem hoffe ich, dass es für Alex Smith nicht weit aufwärts geht in Washington, denn mein zweites Season Win Over Under ist ein Over, und zwar die Dallas Cowboys über 8,5 Siege.
Mutig.
1,9er Quote. Ja, es ist ein bisschen Herz mit dabei, muss ich sagen. Aber letztes Jahr auch 9-7 Bilanz, obwohl das Jahr eigentlich relativ mies war. Und der ein oder andere Cowboys-Fan hat schon gesagt, als bekannt gegeben wurde, dass All or Nothing die Cowboys begleitet hatte. Das muss man sich wirklich nicht antun. Ich habe es mir trotzdem angetan. War auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob es ihr geschaut habt.
Ich habe es noch nicht geschafft. Ich war auch einer der Cowboys-Fans, der gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt sehen möchte.
Also ich finde es super, es erklärt dann auch, wieso man das Brian nicht unbedingt zurückhaben will, finde ich. Und gibt auch den einen oder anderen Einblick ins Team. Also Sean Lee ist der absolute Veteran-Leader, der mehr Trainer ist als der Trainerstab an sich und Ähnliches. Also auch da habe ich einen Blog-Eintrag gefertigt vorletzte Woche oder irgend sowas. Ruhig mal reinlesen. Aber wirklich kann ich trotzdem sehr empfehlen. Ist nicht so gut wie die erste Staffel in meinen Augen von den Arizona Cardinals damals. Aber sicherlich besser wie die der Rams letztes Jahr. Und man kann eben sehen, wie das so aussieht beim Team, wenn es mal nicht so läuft. Und letztendlich mit diesen zwei Garbage-Wins, die man hinten raus da noch hatte, trotzdem eine 9-7er Bilanz rausgeholt. Einige Spiele unglücklich verloren unter der Saison oder ja, wo man sicher mehr drin gewesen wäre. Theoretisch Sieg Elliott, was ich vorhin gesagt habe, wenn er ein bisschen verletzt ist, dann wird es schwer mit seinem Over-Under-Rush-Yards. Theoretisch ist er alle 16 Spiele dabei. Mal gucken, ob er das auch wirklich durchhält. Und ich glaube wirklich, dass die Entlassung von Des Bryant, wie man es schon so schön sagt, ein Gewinn durch einen Abgang war. Also ich glaube, man muss ihm nicht allzu sehr hinterher trauern. Und man wird sehen, ob sich dieses Wide Receiver by Committee, ob sich das auszahlt. Aber die anderen Teams in der Division finde ich jetzt auch nicht überragend. Klar sind die Eagles besser, aber auch da Teams gern mal nach dem Super Bowl oder nach einem Finale etwas in der Feierlaune etwas nachgelassen. Die Giants finde ich nicht so viel verbessert und die haben ja zum Glück immer noch Eli Manning. Und auch vor den Redskins muss man nicht zu viel Angst haben.
Ja, also, und bei den Eagles läuft es ja nur, bis die erste Quarterback-Kontroverse dann kommt, wo dann alle auf einmal wieder Nick Foles sehen wollen.
Ja, also und ich habe die ja letztes Jahr wirklich alle Spiele gesehen von den Eagles. Da sind auch wirklich viel in der regulären Saison viel Sachen in ihre Richtung gebrochen, wo man sagt, ja, das da hast du mal ein bisschen Pech in der einen oder anderen Situation und plötzlich verlierst etliche Spiele mehr. Also die waren verdienter Super Bowl-Sieger, keine Frage, aber sie werden jetzt nicht automatisch 13 Siege einfahren. Deswegen, wie gesagt, 9 Siege irgendwie mit Hängen und Würgen hoffe ich, dass die Cowboys zusammenbringen. Benze vermutlich hofft dasselbe.
Ja, sowieso. Also ich hatte sogar als Offensive Rookie of the Year Michael Gallup noch auf meiner Liste stehen, auch mit einer 101er-Quote. Also ich bin da absolut dabei. Ich, 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 Ich meine, es ist wieder mit dieser Cowboys-Brille, es ist natürlich sehr schwer, weil alles, was man dann so bei den Beatwritern und so im Blog liest, heißt dann wieder, ja, der ist so toll und die freuen sich und die Defense wächst toll zusammen, aber letztendlich, was weiß man schon? Also man weiß nicht,
wie bei jedem.
Man weiß, glaube ich, 2 oder 3 Starter in der Offense-Line effektiv nicht oder sind noch nicht aktiv, beziehungsweise im Camp. Man weiß nicht, was man von Deck bekommt. Man weiß eben, wie du schon gesagt hast, nicht, was man von Sieg bekommt. Und dann ist die Defense nach wie vor ein großes Fragezeichen. Also toll, ja. Läuft gut.
Deswegen bin ich ja so skeptisch bei dem Ganzen, was, ja. was da passiert in Dallas. Ist schön und gut, dass Deck so ein gutes Rookie-Jahr gehabt hat. Aber viel bewiesen hat er nicht letztes Jahr. Jetzt ohne und das Brand, ich weiß nicht, ob das nicht eher Addition by Subtraction ist. Aber da wachsen sehr viele Teile um ihn herum, die ja erst einmal in einen Rhythmus kommen müssen. Ein Michael Gallup hast du erwähnt, Alan Hearns kommt neu dazu und ja, ich bin gespannt, ob da tatsächlich so viel drinnen ist in dieser Offense, wie ihr vielleicht glaubt. Auf der anderen Seite, ja, das Defensive Backfield, das ist immer noch in Chambers, aber gut, das ist ein anderes Thema, glaube ich.
Wie jedes Jahr. Aber die Hoffnung ist zu diesem Zeitpunkt der Offseason, wie bei allen Teams, natürlich noch riesig. Und von dem her halten wir die zumindest mal noch, genau, bis September.
Ich muss sagen, ich lese keinen Artikel mehr über die Bears, weil das regt mich einfach nur auf, dass alle so positiv sind und nichts ist negativ und alles ist super toll. Der könnte ein Superstar werden. Kevin White geht's wieder gut und Kevin White schaut explosiv aus und so weiter.
Ja, das ist das dritte Jahr hintereinander.
Genau. Come on, also ein bisschen Realismus muss dann schon irgendwo sein, auch wenn man Beatwriter ist. Tut mir leid. Also ich habe mittlerweile aufgehört da tatsächlich
jetzt. Ja, aber Kevin White ist zumindest jetzt zum drittes Jahr in Folge Offseason-MVP, oder? Bei den Bears.
Ja, zumindest, ja, jetzt noch. Also jetzt, Moment, man muss jetzt sagen, er hat jetzt 41 Tage Pause. Ich glaube, gestern sind die Mandatory OTAs von den Bears zu Ende gegangen. Jetzt hat er 41 Tage Zeit, sich neu zu verletzen.
Schafft er.
Bis zum Camp.
Ja, oder erste oder zweite Spiel. Aber es erinnert mich so ein bisschen an die Tweets von den Colts, dass Andrew Luck auf jeden Fall beim ersten Spiel spielen wird, wo ich gesagt habe, haben die von 2017 rausgekramt, weil selber Zeitpunkt, selber Tweet, oder sind es jetzt tatsächlich neue und man glaubt es jetzt wirklich und macht es nicht nur, dass man Dauerkarten verkauft, denn das war letztes Jahr doch eine kleine Farce. Aber gut, damit wären wir durch mit unserem Programm. Ich sage herzlichen Dank an euch. Wir werden uns bestimmt das ein oder andere Mal wieder hören im Let's Talk Football Podcast, wenn ich wieder eingeladen werde.
Auf jeden Fall. Sehr gerne.
Aber von mir aus auch sehr gerne und wie gesagt, merci und ansonsten noch ein paar schöne Tage, bis endlich mal wieder ein bisschen mehr wird mit
Football. Richtig. Danke für Dankeschön. Die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Damit wären wir jetzt auch fast am Ende. Allerdings, ich habe ja versprochen, euch noch zu verraten, wieso Joe Flacco von den Ravens der Namensgeber dieser Episode Nummer 5 war. Liegt natürlich an seiner Trikotnummer, das zum einen. Aber da hätte es auch noch andere Kandidaten gegeben, zum Beispiel den ehemaligen Philadelphia Eagles Quarterback Donovan McNabb. Allerdings hat da Terrell Owens Einspruch erhoben, also den konnte ich dann schon nicht nehmen. Möglich wäre auch noch gewesen Kicker Morten Anderson, der in der Hall of Fame ist, völlig zu Recht, auch bei seiner Einführungszeremonie dabei war und in diesem Jahr wohl abgelöst werden wird als Rekordhalter für die meisten erzielten Punkte in der Karriere von Indianapolis Colts und Ex-Patriots-Kicker Adam Vinatieri. Und möglich wäre auch gewesen Blake Bortles, der QB von den Jacksonville Jaguars, aber der ist halt einfach nur Blake Bortles. Deswegen Joe Flacco, der ist seit 2008 in der Liga, damals in der ersten Runde an Pick Nummer 18 von den Ravens geholt worden. Bis 2012 eher unauffällig gewesen. Vor der Saison 2012 hat er es nicht einmal in den Pro Bowl geschafft gehabt. War auf der Liste der Top 100 NFL Players auf Platz 74 geführt, was für einen Quarterback doch eher schlecht ist. Hatte dann ein Vertragsangebot, nachdem sein Rookie-Vertrag kurz vor dem letzten Jahr war, über 16 Millionen pro Jahr. Das hat er großzügig ausgeschlagen und hat stattdessen auf sich selbst gewettet. Deswegen passt es auch ganz gut zum Sportwetten-Special. Er hat in dem Jahr dann nach der Hauptrunde, als man sich so irgendwie mühsam in die Playoffs geschleppt hat, einen fantastischen Playoff-Run gehabt mit 11 Touchdowns, keine einzige Interception. Damit hält er jetzt zusammen den Rekord mit Joe Montana von den 49ers. Und dürfte kurz nach dem Super Bowl wieder in die Vertragsverhandlungen einsteigen. Die Ravens wollten ihn natürlich beim besten Willen dann nicht mehr gehen lassen. War auch ganz klar, der Super Bowl MVP, der er auch war, wurde dementsprechend dann auch entlohnt. Also er hat einen 6-Jahres-Vertrag Anfang März unterschrieben, 2013, über 120 Millionen. Da war er dann kurzzeitig der bestbezahlte Spieler der Liga. 2016, 3 Jahre später, nochmal um 3 Jahre verlängert für dann 66 Millionen, hat im Jahr 2013 gleich dann auf Platz 19 der Top 100 Spieler geschafft, also auch hier ein sauberer Sprung. In seiner kompletten Karriere überhaupt nur 6 Spiele gefehlt, das war 2015 mal, ansonsten alle 154 Spiele, die sonst noch möglich waren, in der Hauptrunde absolviert, hält mehr oder weniger alle Ravens Franchise-Rekorde und ist deswegen natürlich prädestiniert gewesen als Namensgeber für diese Folge. Damit sind wir auch durch. Herzlichen Dank für alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Schönen Dank auch an Football Aktuell, für die ich hier immer wieder mal schreiben und das hier auch posten darf. Schaut ruhig mal vorbei. Also die Chancen sind gerade jetzt in der Offseason sehr gut, dass die Artikel von mir sind. Kritik dann auch gerne direkt an mich. @meine_NFL oder über die anderen bekannten Kanäle. Nachdem wir jetzt doch schon wieder bei 45 Minuten sind, hebe ich mir die Ross Tucker-Geschichte für eins der nächsten Male auf. Super Cliffhanger, aber irgendwann kriegt ihr sie noch zu hören. Ansonsten hören wir uns demnächst wieder. Ciao und bye bye.
Listen to Pod Carsten. Pod Carsten.
Thank you, Carsten.
Carsten Keller ist vor Ort. Für Tunnel Magazin.
Carsten, you're a great dude. Danke und alles Gute.